Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ah, geht doch. Möge der Herr, unser Gott, mein Reden und euer Hören durch seinen Heiligen Geist segnen. Das erbitte ich im Namen Jesu. Amen. Es gibt schon merkwürdige Tage. Also Tage, die des Merkens würdig sind. Und wie es auch im Gebet schon angeklungen ist, hatten wir diese Woche davon genug. Tage von ganz besonderer Bedeutung, weil wir ihrer gedenken. Das sagt noch nichts über den Wert dieser Tage aus, ob sie nun positiv oder negativ belegt sind. Aber die Häufung von vergangenen Ereignissen auf einen kurzen Zeitraum, das hatten wir gerade in dieser vergangenen Woche, in diesen Tagen. Da waren die Aufstände, die dem Kaiserreich in Deutschland vor genau 100 Jahren ein Ende gesetzt haben und zur Ausrufung der Ersten Republik in Deutschland geführt hat. Wurde heute, am 11. November 1918, der Erste Weltkrieg beendet und in Frankreich ein Waffenstillstandsabkommen in einem Eisenbahnwagen unterzeichnet. Da war aber auch die Pogromnacht vom 8. auf den 9. November 1938, in der die meisten Synagogen Berlins und in der ganzen Welt brannten, viele jüdische Geschäfte geplündert wurden und gezielt jüdische Mitbürger vertrieben und getötet wurden. Da war aber auch die Öffnung der Berliner Mauer am 9.11.1989 und die Zwangsherrschaft des Kommunismus wurde beendet. Da beginnt heute am 11.11. um diese Zeit die sogenannte närrische Zeit. Ja, Narren hat es zu jeder Zeit gegeben, auch in der Politik und auch heute. Und dann gibt es noch einen Gedenktag, der ins erste Jahrtausend zurückgreift. Und ich bin gar nicht sicher, ob unser lieber Hauptpastor Slawischer mich heute deshalb mit diesem Predigtdienst belegt hat und dafür eingeteilt hat. Ich habe ihn lieber nicht gefragt, denn ich habe heute Namenstag, den man hier in Preußen fast vergisst, wenn man nicht an ein paar Laternenumzügen vorbeikommt. Während man in Bayern diesen Tag sehr bedacht und mit viel Tamtam feiert. Also heute, der 11. November, ist Martinstag. Keine Angst, ja, es kommt noch eine richtige Predigt. Aber ihr kennt mich, ich brauche manchmal so für den Einstieg in die eigentlichen Aussagen, die ich für euch auch heute bereit habe, etwas Zeit. Wollt ihr wissen, wie es zu dieser legendären Erzählung über diesen St. Martin gekommen ist? Ich lese uns mal einen Bericht darüber. Einer wollte es wissen. Der Name St. Martin ist ein Begriff. Allerdings gibt es oft wenig Kenntnisse von dem Mann, der Martin hieß. Martins Geburtsort war Sabaria in Ungarn. Die bekannte Legende der Mantelteilung soll sich wohl um das Jahr 331 nach Christus zugetragen haben. Dass Bischof Martin von Tours mehrfach in der römischen Kaiserstadt Trier weilte und nach dem Vorbild Jesu hier Dämonen austrieb und Kranke geheilt haben soll, ist den wenigsten bekannt. Zu dieser Zeit galt ein kaiserliches Edikt, nachdem die Söhne von Berufssoldaten zum Kriegsdienst gezogen wurden. Daher wurde auch Martin gegen seinen Willen mit 15 Jahren zum Militärdienst eingezogen. Noch war Martin nicht getauft, aber in allem verhielt er sich anders, als Soldaten sich gewöhnlich verhielten. Er war gütig zu seinen Kameraden, wunderbar war seine Nächstenliebe, seine Geduld und Bescheidenheit überstieg die der anderen bei weitem. Seine Kameraden verehrten ihn und hielten ihn schon damals mehr für als einen Mönch, als einen Soldaten. Denn obwohl noch ungetauft, zeigte er ein Verhalten wie ein Christ. Er stand den Kranken bei, unterstützte Arme, nährte Hungernde, kleidete Nackte. Von seinem Sold behielt er nur so viel für sich, was er fürs tägliche Leben brauchte. In einem Winter von außergewöhnlicher Härte waren schon viele Menschen erfroren. Eines Wintertags, als Martin nichts außer Waffen und dem einfachen Soldatenmantel bei sich trug, auch von einem Pferd ist niemals die Rede gewesen, begegnete er am Stadttor von Amiens einem Geht das noch? Ja. Dieser flehte die Vorbeigehenden um Erbarmen an. Doch alle liefen an dem Elenden vorüber. Da erkannte Martin, von Gott erfüllt, dieser Arme, dem die anderen keine Barmherzigkeit schenkten, stand für ihn dort. Aber was sollte er tun? Außer seinem Soldatenmantel hatte er ja nichts. Also nahm er sein Schwert und teilte den Mantel mitten in zwei. Den einen Teil gab er diesem armen Menschen, in den anderen Teil hüllte er sich selbst wieder ein. Etliche der Umherstehenden begannen zu lachen, denn Martin sah mit diesem halben Mantel kümmerlich aus. Viele jedoch mit mehr Einsicht bedauerten sehr, dass sie nicht selbst geholfen hatten, zumal sie sehr viel wohlhabender waren als Martin und den Armen hätten bekleiden können, ohne sich selbst eine Blöße zu geben. In der folgenden Nacht, als Martin in tiefem Schlafe lag, sah er Christus mit seinem halben Soldatenmantel bekleidet, den er diesem armen Menschen gegeben hatte. Ihm wurde befohlen, er solle sehr aufmerksam den Herrn und das Kleidungsstück ansehen, das er verschenkt habe. Dann hörte Martin Jesus mit lauter Stimme zu der umstehenden Engelschar sprechen: Martin, der noch ein Taufbewerber ist, hat mich mit diesem Mantel bekleidet. Jesus Christus dachte dabei tatsächlich an seine eigenen Worte, die er einst gesprochen hatte: Was immer ihr einem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. So bekannte Jesus Christus, dass er in diesem armen Menschen von Martin bekleidet worden ist. Um den Wert eines so großen Werkes zu bestätigen, zeigte er sich eben in diesem Mantel. Dieses Traumgesicht verführte Martin aber keineswegs zu menschlicher Ruhmsucht. Er erkannte in seiner Tat vielmehr die Güte Gottes. Und als er 18 Jahre alt war, ließ er sich taufen. Ist doch ein schöner Bericht. Ich dachte, das ist auch mal passend, so etwas in einem Gottesdienst zu sagen. Wisst ihr, was mich an diesem Bericht so begeistert? Ne, wir als Charismatiker könnten ja jetzt laut losjubeln und auf die anderen zeigen, die Großkirchen, und sagen, haben wir doch schon immer gesagt, die Erwachsenentaufe, ne, ist doch unsere Sache. Ja, ist ja auch wirklich ein gutes Argument. Aber was mich begeistert, ist nicht einmal diese Mantelteilung, sondern der Bericht viel früher, die gelebte Selbstlosigkeit dieses jungen Mannes. Er stand den Kranken bei, unterstützte Arme, nährte Hungernde, kleidete Nackte und behielt von seinem Geld nur das Nötigste für sich selbst. Ihr Lieben, das ist gelebte Nächstenliebe. Das ist Bibeltext 1:1. Ich lese uns aus Matthäus 25 die Verse 34 bis 36 und 40. Dann wird der König zu diesen auf seiner rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die er euch von allen Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ja, ich war nackt und ihr habt mir etwas zum Anziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann heißt es in Vers 40, dann wird der König antworten: Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ihr Lieben, so bekannt euch diese Verse sein werden, so erschütternd empfinde ich meine eigene Lebensweise. Die hat mit meinem Namensvetter Martin von Thurn nicht viel gemeinsam. Die hat auch mit den Worten Jesu nicht gerade viel gemeinsam. Und jeder frage sich selbst: Wie geht es dir dabei? Steht uns gemeinsam unser Versagen im Vordergrund, wenn wir von so großartigen, selbstlosen Menschen hören? Klagt uns vielleicht unser Herz an? Bevor wir jetzt aber in Depressionen fallen, vielleicht auch unter Tränen über unsere Selbsteinsicht nachgeben, eine wahrhaft nur reale Nachricht. Wisst ihr was? In meiner Bibel steht, dass aus dem menschlichen Herzen nur Böses kommt. Nachzulesen in Matthäus 15, Vers 19. Und der Ankläger, der Feind Gottes, hat hier ein gutes Einfallstor. Achte nicht auf diese Anklage. Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was du in deinem Leben für andere Menschen Gutes getan hast? Das kann sich ganz anders anhören als der Bericht über den St. Martin. Es ist etwas Besonderes in diesem Bericht, dass Jesus diesem Mann im Traum begegnet und darin die Frucht seiner Worte bestätigt. So will Jesus auch in uns die Frucht seiner Worte bestätigen. Ich muss euch gestehen, vielleicht haben es auch einige von euch schon gemerkt, ich habe euch in der Lesung ein paar Verse unterschlagen. In Matthäus 25 stehen ja noch die Verse 37 bis 39, die ich ausgelassen habe. Und da steht: Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen: Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas zum Anziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Versteht ihr, was hier gesagt wird? Du und ich, wir werden es gar nicht mehr wissen, wo wir Menschen an Menschen so gehandelt haben, wie es nach Jesu Liebesgebot richtig und barmherzig ist. Erinnert euch an die Predigt vor 14 Tagen über die Liebe. Wie es im Sinne Jesu richtig gewesen ist und die Frucht gebracht hat. Wir werden es nicht mehr wissen und können nur fragen: Wann, Herr, haben wir das alles getan? Das kann sich in Worten und Werken ganz anders anhören als in dem Beispiel, das Jesus uns gegeben hat. Aber dann kommt die Zusage, die wir schon gelesen haben. Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für meine geringsten Schwester getan habt, das habt ihr für mich getan. Wenn wir endlich also Jesu Anspruch an uns, der Nächstenliebe, nicht nur auf der Zunge haben, sondern sie quasi als Lebensstil praktizieren, dann gelten auch uns die Schlussworte aus diesem Kapitel, die da heißen, die aber, die den Willen Gottes getan haben, empfangen das ewige Leben. Gibt es eine bessere Zukunft? Auch für dich? Also mir genügt das. Und wenn ich Dinge unterlassen habe, die zu den guten Taten zählen, dann kann ich jederzeit zu meinem Herrn Jesus gehen und ihn um Vergebung für mein schuldhaftes Verhalten bitten. Und damit wird die Schuld gelöscht, denn er verzeiht uns von Herzen gerne, da wo wir unsere Schuld bekennen. Und er kennt auch unsere Grenzen, er kennt auch meine Grenzen. Was bleibt dann übrig, wenn alle Schuld vergeben ist? Was bleibt übrig, wenn Jesus sein Ja-Wort gesprochen hat und dann gesagt, ich vergebe dir? Dann bleiben nur noch übrig meine guten Taten. Und der Herr, der die Liebe in mein Herz hineingelegt hat, wird in meinem Leben Dinge entdecken, die mir selber so nicht bewusst waren und sind. Aber er weiß es. Und das allein zählt. Das ist die frohe Botschaft von heute. Und jetzt kommt der zweite Teil meiner Predigt. Denn mein vorgenommenes Thema hieß eigentlich Beständigkeit. Man könnte auch aus dem bisher Gesagten zwei Dinge folgern. Erstens könnte man sagen, toll, was dieser St. Martin gemacht hat, so will ich auch sein. Oder zweitens könnte man sagen, Gott wird sich schon an mir genug Gutes finden. Seele, ruh dich auf, Gelassenheit ist gefragt, wird schon gut gehen. Wir könnten dann auch unsere Gemeinde umbenennen, etwa in Gemeinschaft der selbstzufriedenen Christen oder so. Will das jemand? Ich glaube, das wäre ein ganz schön langweiliger Verein. Kannst du dir ein christliches Leben ohne Liebestaten vorstellen? Hatten wir nicht in der vorletzten Predigt festgestellt, dass wir durch die Schöpfermacht unseres Gottes zu allerlei guten Liebestaten fähig sind? Und in der letzten Predigt vom letzten Sonntag haben wir ganz praktische Hinweise bekommen, welchen Segen Gott mit Großzügigkeit auslöst, nämlich, dass du selbst gesegnet wirst. Es ist und bleibt unsere Entscheidung, wie wir unser Leben gestalten. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir als Gemeinde zusammenstehen, als Christen, die den Namen Jesu tragen und unter uns ermutigende Worte gepredigt werden, ein jeder tröstenden Zuspruch der Liebe bekommt, dass unser Zusammenhalt durch den Heiligen Geist geprägt wird und dass auch das Gute in uns vom Heiligen Geist bewirkt wird und dass alles in einer Gesinnung der Liebe zueinander seine Nahrung bekommt. Das war ein Kurzauszug in einem Satz von der Bibellehre vom letzten Donnerstag Gebetskreis. Beständigkeit ist mein Thema. Man könnte auch sagen Ausdauer oder Regelmäßigkeit. Über das Leben in den ersten Gemeinden nach Christus ist uns beschrieben, wie sie das gehandhabt haben. Und es ist manchmal gut, wenn man sich daran festhält, wie haben eigentlich die Christen, die Jesus noch erlebt haben, dann ihre Art gestaltet in der Gemeinde. Sie waren so oft wie möglich beieinander, steht da. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Nachzulesen, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Nachfolge Jesu hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Auch nicht mit Zeitmangel. Entscheide dich noch heute zu einer beständigen Anwesenheit und Mitarbeit in der Gemeinde. So haben es die ersten Christen getan. Und das Erfolgsrezept funktioniert heute noch genauso bei uns Menschen, die entschlossen sind, mit Jesus in die Nachfolge zu gehen. Suche nach einem Platz in der Gemeinde, wo du dich einbringen kannst. Ach, das wolltest du schon lange. Kennst du das liebste Möbelstück des Teufels? Das ist die lange Bank, auf die man alles schiebt und das da nie benutzt wird. Dagegen steht das Wort aus der Schrift in Apostelgeschichte 2, ab Vers 42, und ich lese mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in Geist gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ihr Lieben, auch wenn die Umstände, der tägliche Arbeitsbereich, die technischen Möglichkeiten heute ganz anders sind als im Jahre Null, eines bleibt: die Beharrlichkeit. Die Regelmäßigkeit in unserem geistlichen Leben helfen uns zu einer auferbauenden Haltung der Zusammengehörigkeit und der Liebe zueinander. Und daran wird die Welt erkennen, dass wir Jesu Nachfolger sind. Ich spreche hier aus einer langjährigen Erfahrung. Als ich nach jahrelanger Glaubensflaute wieder einen neuen Anfang mit Jesus gesucht habe, war eines meiner ersten Unternehmen, die ich gemacht habe, dass ich mir eine Tageslese besorgt habe, wie sie hier im Bücherladen immer gibt, mit der ich dann in meinem Kellerbüro eine stille Zeit eingerichtet habe, ganz feste Zeit, in der ich sagte, da bin ich mit meinem Gott alleine. Und ich hatte täglich an dem Wort Gottes zu tun und brachte und habe mich ungestört mit ihm unterhalten können im Gebet. Zwei Dinge habe ich dabei festgestellt. Ich entdeckte Bibelstellen, die mich persönlich ansprachen. Ich betete nicht ins Leere, sondern bekam im Gebet tiefen Frieden und die Gewissheit, dass Jesus an meiner Seite ist. Ich habe seitdem nicht mehr aufgehört, selbst in widrigem Zeitmangel an dieser oft sogenannten stillen Zeit mit meinem Gott festzuhalten. Aber schön wurde es erst, als ich in der Gemeinde Gleichgesinnte fand, mit denen ich gemeinsam auf das Wort Gottes hören konnte und wir uns eins machten und konnten vor Gott im Gebet gemeinsam zu ihm kommen. Ich kann so gut den eben gelesenen Text nachvollziehen und möchte in dieser Gemeinschaft, auf diese Gemeinschaft nie mehr verzichten. Und am Ende des Textes steht dieser mutmachende Satz: Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Es ist für ein solches Ziel doch die Sache wert, die Gemeinsamkeiten in den Gruppen unserer Gemeinde wieder regelmäßig, das heißt beharrlich, zu besuchen. Dass jeden Dienstag der offene Kreis für die Menschen, die sich zeitlich nicht binden können, aber bei Tee und Gebäck über die Bibel reden und beten wollen, hier in der Kirche, jeden Dienstag. Da ist mittwochs die Oase für Junggebliebene, die sich freuen, im Gespräch zu sein mit Menschen, die Zuwendung brauchen und Gemeinschaft bei Kaffee und Kuchen haben und treu beten und Gott preisen. Da ist jeden Donnerstag Gemeindegebet mit Bibellehre und einmal im Monat mit einer sehr intimen Anbetungszeit zu Gott und Jesus unter der Leitung des Heiligen Geistes. Eine wertvolle Zeit mit einem erfahrbaren Gott. Da ist freitags das Jugendtreffen mit viel Musik und Gesprächen und Gebetszeiten, in denen es ans Eingemachte geht. Hier in dieser Kirche ein gut gefächertes Angebot, für jeden etwas dabei, wo er sich Kraft, Nahrung und Freude für den Alltag holen kann und sich selbst in die Gemeinschaft einbringen kann. Wie heißt es in unserem Text vorhin? Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Ach, ist das schön! Das ist doch ein Weg, den die ersten Christen gleich zu tun und ihr eine Beständigkeit für das gemeinsame Christenleben zu schaffen. Wiederum aus meiner eigenen Erfahrung und derer vieler anderer Christen sage ich euch: Ohne diese Beständigkeit, ohne diese Regelmäßigkeit werden die besten Vorsätze bald im Alltagsgetümmel untergehen. Du wirst bei freier Auswahl deiner stillen Zeit angepasst an die Zeiten, die dir auferlegt sind, bald keine oder zu wenig Zeit mit Gott verbringen. Und mit den Gruppenbesuchen wird es dir ähnlich gehen, bis du es wieder mal trotz besserem Wissen ganz sein lässt. Ich spreche hier von keinem Gemeindezwang, wohl aber aus der Erkenntnis, wo es hinführt, wenn ich mich nicht in Beständigkeit zur Regelmäßigkeit entschließe. Deshalb mein Rat: Überlege dir eine Zeit in deinem Tagesablauf, auch in deinem Wochenablauf, in der es dir am besten möglich ist, einen kontinuierlichen Kontakt zu Jesus und seiner Gemeinde zu halten. Dann werden unsere Gruppen mit Gemeinde gefüllt sein, von denen es heißt, sie waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weiter Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. So verbinden sich hier an diesem Ort und heute in dieser Predigt zwei Dinge von unserem Christenleben miteinander. Erstens, wir sind aufgefordert, wie dieser St. Martin, der übrigen Welt ein Beispiel zu setzen, indem wir die liebevolle Bereitschaft zur Hilfe an anderen Menschen zu einer selbstverständlichen Gewohnheit, nein, zu einem Lebensstil werden lassen. Und zweitens, dass wir uns Kraft und Freude am Dienen von unserem Herrn Jesus schenken lassen, indem wir in der gleichen Beharrlichkeit den täglichen, intensiven Kontakt mit ihm halten und in der Gemeinde leben und gedeihen. Ich freue mich schon heute auf die Auswirkungen, die diese Beharrlichkeit nach außen haben wird. Denn der Herr wird hinzutun, nicht wir. Amen.